Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Freitag setzen wir den ganzen Tag über einen Schwerpunkt zu den Ereignissen vor 10 Jahren in New York und in Washington. Ereignisse, die polarisieren, denn 9-11 war mit Sicherheit eine Zäsur in der Geschichte, aber eine Zäsur, die in den USA und in den arabischen Ländern ganz unterschiedlich wahrgenommen wurde und auch unterschiedliche Folgen hatte. Welche, darüber diskutieren im Kontext jetzt die Kulturwissenschaftlerin und Anglizistin Elisabeth Bronfen von der Universität Zürich und der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Universität Bern unter der Leitung von Christoph Keller.
Elisabeth Bronfen, wir werden in diesen Tagen immer wieder diese Bilder sehen, der Flugzeuge, die in die Twin Towers hineinfliegen. Wir werden die Bilder sehen der einstürzenden Twin Towers. Haben die ein Bedürfnis, diese Bilder immer wieder zu sehen?
Das Entscheidende an diesen Bildern ist, dass als sie das erste Mal über den Fernsehbildschirm Millionen von Leuten zu sehen waren, dass sie zwei Dinge ausgelöst haben. Immer wieder nachträglich hat man darüber gesprochen, dass Leute vor den Fernsehern standen und dachten, das sei jetzt ein Katastrophenfilm. Das heißt, auf eine kuriose Weise waren uns diese Bilder absolut vertraut und sie waren uns aus dem Katastrophenkino vertraut. Andererseits, in dem Moment, wo man realisierte, nein, das ist jetzt kein Katastrophenfilm, das ist Realität, haben sie wirklich einen Schock, sage ich jetzt mal, ausgelöst. Weil man sich das in Amerika, im Gegensatz jetzt zu Europa und auch Südostasien, gar nicht vorstellen konnte, dass sie wirklich angegriffen wurden. Seit Pearl Harbor, muss man einfach auch nochmal festhalten, war das letzte Mal, dass die Amerikaner im eigenen Land angegriffen wurden. Und hier auf einmal wird etwas, was man sich immer schon vorgestellt hat, für das man immer schon die Fiktionen im Kopf hatte, zur Realität.
Die Bilder werden auch im arabischen Raum zu sehen sein, in diesen Tagen, 10 Jahre 9-11, und werden auch von den Menschen in diesen jungen Demokratien, ich denke jetzt an Ägypten, ich denke an Tunesien, gesehen werden. Was für Reaktionen, Reinhard Schulze, werden diese Bilder bei diesen jungen Leuten, die gerade eben eine Revolution gemacht haben, denn auslösen?
Ich glaube, mehrheitlich wird die Stimmung entstehen, wir sind ein Gespenst los. Denn dieser 9-11 war für die arabische Welt ein Gespenst. Ein Gespenst, das in Amerika wütete, aber nicht in der arabischen Welt selbst sozusagen beheimatet war. Und die Revolutionen in der arabischen Welt sind ja auch eine Revolution gegen die Geschichte, also auch gegen die Zuordnung, dass sie als Araber, als Muslime mitverantwortlich seien für das, was da in New York und Washington passiert ist. Und alle Versuche, auch der radikalen Islamisten, die da irgendwie immer noch was Spannendes drin sehen in den Ereignissen von 2001, werden im Grunde völlig ausgeblendet heute aus diesem ganzen Revolutionsgeschehen. Und alle Versuche auch dieser Gruppen, da Fuß zu fassen, werden mehr oder weniger torpediert.
Sind Sie mit mir einig, Reinhard Schulze und Elisabeth Bronfen, dass diese Bilder von 9-11 aus der arabischen und aus der westlichen Perspektive anders gelesen werden?
Völlig anders. Also sicherlich am Anfang war die Lesung der Bilder so, dass vielleicht so etwas entstand wie ein Gefühl, wir können es. Wir können also selbst die Supermacht angreifen. Aber dann haben sich diese Bilder sehr, sehr schnell verflüchtigt. Und sie haben nie diese Gestalt gewonnen, die sie gerade in den westlichen Medien haben. Das heißt also, die Katastrophenidentität, die damit verbunden ist, die hat es so in der arabischen Welt nie erreicht.
Ein bisschen Begeisterung war ja doch da und dort auch zu spüren.
Ja, in Pakistan, teilweise in Afghanistan waren also teilweise sogar sehr positive Kundgebungen, gerade in Pakistan zu verspüren. Aber in der arabischen Welt war immer eine sehr starke Zurückhaltung. Also man hat dann eher schon auf Verschwörungstheorien gesetzt und haben gesagt, wir haben eigentlich damit nichts zu tun, das ist inszeniert, sodass eine starke Distanzierung auch diesen Ereignissen gegenüber zu beobachten war.
Elisabeth Bronfen, Sie haben einmal geschrieben, diese Bilder, die wir gesehen haben von 9-11, seien eine Verwundung unserer Sehgewohnheiten. Es gäbe dafür keine abgesicherten Schutzdichtungen. Und vorhin haben Sie schon darauf hingewiesen, es war eigentlich wie aus einem Katastrophenfilm, was wir da gesehen haben.
Für den westlichen Blick auf die Flugzeuge und dann die einstürzenden Türme, denke ich, ist entscheidend, dass das so ich benutze das, den Begriff jetzt mal vorsichtig, so in Anführungsstrichen traumatisch war, dass man sofort drauf reagieren musste. Und man reagierte entweder, indem man diese Fotos, also diese im Loop diese Bilder immer wieder zeigte, dann konnte man zwar anfangs noch die aus den Fenster stürzenden Menschen sehen, später hat man dann aber sehr große Vorsicht gewahrt, was eigentliche die Bilder realer Tote, also sozusagen das Fleischliche dieses Todes zu sehen war. Man zeigte einerseits diese Bilder immer wieder und es begannen sofort eine endlose Kaskade an Narrationen. Alles von wir sind traumatisiert, wir sind empört, wir sind betroffen. Und ich würde mal sagen, die letzten 10 Jahre haben uns eine Fülle, interessanterweise, an literarischen Verarbeitungen und literaturwissenschaftlich-kulturtheoretischen Verarbeitungen dieses Ereignisses gegeben. Es hat aber in Anbetracht der Tatsache, dass das ja wie Kinobilder wirkten, erstaunlicherweise mit der Ausnahme von einem einzigen Film, keine wirklich interessante visuelle Verarbeitung dieses Ereignisses gegeben. Und da könnte man sich dann überlegen, hat das möglicherweise etwas damit zu tun, dass das Ereignis eben visuell gar nicht zu begreifen ist?
Bis heute nicht.
Vor allem heute nicht mehr, weil es jetzt schon 10 Jahre Verarbeitung davon gegeben hat und Debatten, wie soll dieses Denkmal in Ground Zero aussehen, was bedeutet dieses Ereignis eigentlich. Für mich fast noch immer der interessanteste Satz ist der von Susan Sontag, für den sie ja dann sehr getadelt wurde, dass sie an ihre Mitmenschen appelliert hat, damals, let's not be stupid together, lasst uns nicht gemeinsam dumm sein. Und ich befürchte, ich finde, die letzten 10 Jahre prägen eher von einer Romantisierung, Sentimentalisierung, die alles Teil von einer kulturell, also vor allem politischen Dummheit zeugen.
Es gibt einen syrischen Philosophen, der dann dem Westen aber einen gewissen Narzissmus im Umgang mit den Ereignissen von 2001 vorgeworfen hat. Denn die Inszenierung, die dann die Medien mit dem Ereignis gemacht haben, die Aufarbeitung, ist ja so fokussiert auf die beiden Towers, auf die schrecklichen Ereignisse dort, dass im Grunde für die arabische Welt die alltägliche Katastrophenerfahrung völlig in den Hintergrund getreten ist. Also er verglich das mit Beirut und sagte, ja, Beirut ist zerschossen. Beirut wurde 1982 bombardiert und zerschossen. Beirut ist im Bürgerkrieg untergegangen. Aber das hat medial nie diese Aufmerksamkeit errungen. Es sei denn, es werden irgendwelche CIA-Filme gemacht von Leuten, die andere Geiseln dort befreiten oder so etwas. Das heißt, die Sehgewohnheit in der arabischen Welt war da schon etwas anders, weil sie in den Medien eigentlich ihren steten alltäglichen Untergang erlebt haben und nicht diesen fokussierten auf einen Tag an diesem Vormittag des 11. September sind orientiertes Ereignis.
Was haben Sie denn an diesem 11. September gesehen? Ein fokussiertes Ereignis, sagen Sie, ein Untergang dieser Twin Towers, aber in Bezug auf sich selber, was haben Sie da gesehen?
Ich habe einfach nur eine Maximierung alltäglicher Ereignisse von Beirut gesehen. Also ja. Das heißt, also ein großer Hotelturm, der in Beirut zerschossen worden ist und zusammengebrochen ist, das hat sehr, sehr viele Tote verursacht. Aber im Grunde sah ich das dort nur maximiert.
Elisabeth Bronfen hat vorhin, Herr Schulze, darauf hingewiesen, es gab auch dann rasch den Versuch der Rationalisierung, der Aufarbeitung mit Narrationen, Literatur, mit journalistischen Recherchen natürlich auch. Wie war das in der arabischen Welt? Hat man sich da spezifisch mit dieser Zäsur 9/11 auseinandergesetzt?
Nein, also nicht in dem Sinne, ganz bestimmt nicht. Die Form der Selbstvergewisserung, die mit der Verarbeitung von 9/11 im Westen stattgefunden hat, da gab es im Grunde diesen Bedarf nicht in der arabischen Welt, sondern eher war die Frage, wie werden wir diese Geißel los? Wie werden wir diese Geißelterrorismus, die aus unseren Kontexten heraus entstanden ist, wie werden wir die einfach los? Also man ist Geißel von etwa 20.000 Leuten und 1,5 Milliarden Menschen werden mit diesen 20.000 Leuten, die wir als internationale Terroristen identifizieren, gleichgesetzt. Also wie werden wir diesen Fluch los? Das war für sie viel wichtiger als die Frage, wie wird das als sozusagen so verarbeitet?
Ich würde gerne eine positive und eine negative Seite hervorheben. Die positive Seite, die ich auch selber erlebt habe, ist, wir tendieren ja zu vergessen, es gab auch den 30. August. Und noch am 30. August beschäftigten sie sich die Bevölkerung New Yorks sehr mit ihrem eigenen Streit mit einer absolut rassistischen Polizei. Es hat im Vorfeld mehrere Fälle gegeben, wo Undercover Agents Schwarze erschossen haben. Ein irrsinniger Streit, man spürte das auf der Straße, zwischen der Bevölkerung und den ganzen ganzen ordnungsstiftenden Figuren nach 9/11, und das hat sich seitdem nicht mehr zurückentwickelt, hat es eine unglaubliche liebevolle Verbindung, muss man wirklich sagen, zwischen den Bürgern und allem, was mit NYPD, Feuerwehrmänner und so weiter zu tun hat. Das heißt, die Stadt ist tatsächlich im besten Sinne des Wortes zusammengekommen und fühlt sich jetzt viel mehr als einheitliche Stadt wegen dieser Katastrophe. Die andere Seite, die ich aber gerne noch hervorheben möchte, ist, es hat im Frühjahr des Jahres eine andere Katastrophe gegeben, nämlich ein Börsenkrach. Auf den guckt natürlich heute kein Mensch mehr, außer dass wir uns eigentlich jetzt wieder an diesen Börsenkrach erinnern müssten. Das heißt, dieses 9/11, diese Fokussierung, es geht immer nur, wie Sie, Herr Schussel, genau gesagt haben, nur um diese zwei Türme, hat auch für viele Leute bedeutet, dass man den Blick von anderen Problemen ablösen könnte. Und das waren ja auch der World Trade Center. Das heißt, da ging es ja eigentlich auch genau um eine Form von globalen Märkten, die tatsächlich vorher schon zusammengebrochen waren. Und dass das ein Problem geblieben ist, hat man wie ausgeblendet, weil man sich nur auf diese Türme, das ganze Leid, der ganze Verlust an Menschenleben, die Zerstörung und die Tatsache, dass da deutlich wurde, die Stadt ist verwundbar, konzentriert hat.
Ausblenden, haben Sie gesagt. Es war ja eigentlich ein organisiertes Ausblenden. Ein organisiertes Ausblenden in dem Sinne, dass in Amerika sehr schnell der Begriff des War on Terror aufkam, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl, das Sie vorhin von New York beschrieben haben, umgedeutet hat in einen irrsinnigen patriotischen Gestus, der dann zu diesem War on Terror ausmündete. War das, Elisabeth Bronfen, als Sie als Kennerin auch der USA, als profunde Kennerin der USA, ein Reflex? War das eine notwendige Reaktion oder hätte man da auch anders reagieren können?
Meine Fantasie ist, unter einem anderen Präsidenten hätte man da vielleicht auch vernünftiger reagieren können. Unter diesem Präsidenten aber griff man auf altbewährte, das muss man auch hervorheben, amerikanische Erzählmuster zurück. Die 50er Jahre sind voll. Denken Sie an Hitchcock, denken Sie an die Vögel, das ist ja ein wunderbares Bild eigentlich dafür, sind voll von Terrorfantasien. Wir werden von außen angegriffen, wir müssen uns zusammenfärchen, wir müssen uns verteidigen, wir müssen dieses Wesen, was von außen uns bedroht, irgendwie zerstören. Wie gesagt, eine ganze Reihe an fiktionalen Texten würde das auch belegen. Und ich würde sagen, das ist das Narrativ unglücklicherweise, auf das sich das Land eingeschossen hat, anstatt, was eben Susan Sontag wollte, dass man mal ein bisschen überlegt, warum ist es eigentlich so weit gekommen?
Die arabische Welt wäre ja da auf einen Brückenschlag, auf einen kleinen Dialog vielleicht angewiesen gewesen. So etwas ist ja nicht passiert.
Nein, also einen Brückenschlag hat es überhaupt nicht gegeben, sondern der War on Terror hat ja im Grunde so etwas wie eine weitere Fokussierung verursacht, indem also ein bestimmtes Segment der arabischen, islamischen Welt identifiziert wurde, das als gefährlich erachtet wurde und das man dann ebenfalls mit Bomben angreifen konnte. Also diese Art, die analoge Fokussierung auf Afghanistan, auf Somalia, auf Jemen teilweise, führte letztendlich dazu, dass sich viele Leute in der arabischen Welt völlig außen vor gesehen haben. Also mit ihnen Dialog zu führen, warum? Sie sind unsichere Kantonisten, mit denen braucht man nicht zu reden. Sie sind keine Partner des Westens, sondern man muss sie irgendwie außen vor halten. Und dieses Außenvorhalten, dieses Nicht-Beteiligt-Sein, weder aktiv an dem Kampf gegen den Terrorismus, wie an vertrauensbildenden Maßnahmen, dass sie eigentlich keine Gegner des Westens sind, das hat ja mit letztendlich dazu geführt, dass dann 10 Jahre später sozusagen die Last von sich geworfen wurde und die arabische Bevölkerung jetzt sagt, also wir haben die Nase voll von diesem West-Ost-Schema, von diesem ganzen Fokussieren auf Positiv-, auf Negativ-Situationen und wir die Bösen, der Westen der Guten. Wir wollen jetzt unsere eigenen Geltungsansprüche so durchsetzen, dass letztendlich zwischen West und Ost nicht mehr unterscheidbar ist. Und das ist das, was im Augenblick gelingt und deshalb ist dann die Verarbeitung von 9/11 auch in der arabischen Welt völlig anders gestaltet, weil eher befürchtet wird, dass durch die Wiedererinnerung von 9/11 wieder alte Grenzen aufgebaut werden, die letztendlich in den Verdacht geraten lassen, letztendlich doch nur Helfer des Terrorismus zu sein.
Aber bräuchte es nicht doch auch in der arabischen Welt, in den islamischen Staaten insbesondere, eine historische Aufarbeitung dessen, was geschehen ist? Kann man denn sagen, diese Katharsis, die jetzt dieser Aufbruch in den arabischen Ländern, genügt schon, um dieses 9/11 vergessen zu machen?
Also letztendlich brauchen sie eine Aufarbeitung, die findet ja auch statt. Also es ist ja keine Entkopplung von der Geschichte, die jetzt im Rahmen der Revolution stattfindet. Gerade in Ägypten beginnt jetzt so etwas wie auf eine Aufarbeitung, nachdem der Staat seine Deutungshoheit über die Gesellschaft verloren hat, beginnen jetzt auch die gesellschaftlichen Akteure, sich mit ihrer Geschichte zu befassen. Das ist in Syrien schon der Fall, in Ägypten massiv der Fall, in Tunesien, hoffentlich auch mal in den Ländern, wo eigentlich die Kerngruppen der Terrororganisationen hergekommen sind. Saudi-Arabien, Jemen, Afghanistan, Pakistan. Aber das ist wahrscheinlich noch pièce de résistance. Also da dürfte es noch etwas dauern, bis da die Staatshoheit, die Deutungshoheit abgibt und die Leute in der Lage sind, sich selbst mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
Sie nicken, Elisabeth Braunfeld?
Nein, ich denke, das ist aus der westlichen Perspektive immer auch hervorgehoben worden. Wo kamen denn die Terroristen her? Und sie kamen eben teilweise aus Ägypten, sie kamen teilweise aus Saudi-Arabien, ganze Bin Laden. Und man wünschte sich dann, dass das zu einer Diskussion dort auch führen würde, warum diese unzufriedenen jungen Männer, die dann ihre Unzufriedenheit auf einen Westen projizieren, der ja, und da gebe ich Ihnen eben auch völlig recht, nie so abgetrennt vom Nahen und Mittelosten war. Das waren ja immer schon plurale Kulturen, also die in sich eigentlich viel verwobener, auch auf komplexe Weise verwoben waren.
Diese Verwobenheit spielte ja auch eine Rolle bei dem, was dann auch aufkam als Versuch der Rationalisierung, nämlich bei diesen Verschwörungstheorien.
Verschwörungstheorien gibt es seit der frühen, also seit der Antike eigentlich, und es gibt ganz fatale Verschwörungstheorien in den verschiedensten Ländern. 20. Jahrhundert, gerade Nationalsozialismus, Deutschland ist voll von Verschwörungstheorien. Das ist ja schlussendlich auch, was zum Holocaust geführt hat. Die Amerikaner haben aber tatsächlich eine lange Tradition der Verschwörungstheorie, die ist auch religiös bedingt. Die hat eben sehr viel damit zu tun, dass in dem Moment, wo das puritanische Denken ins Abseits gerät oder monumentalistisch wird, man sofort mit Verschwörungen zu tun hat. Gott ist gegen uns oder ich bin Gott und muss die unreligiösen Menschen zerstören. Und in Situationen eines politischen Umbruchs kann man entweder versuchen, vernünftig auf die Situation als eine politische Situation zu reagieren, oder aber man kann auf Erzählmuster zurückgreifen, und man hat eben auf War on Terror, auf Angst, und Teil davon ist natürlich Verschwörung. Es gibt die Bösen, die wollen uns zerstören, oder aber das alles haben wir selber produziert, damit wir dann Kriege nach außen lagern können. Und das waren die zwei Versionen, die wir da gehört haben.
Ja, die arabische Öffentlichkeit ist diesbezüglich weniger kreativ. Verschwörungstheorien gibt es dort seit etwa knapp 100 Jahren. Die Protokolle der Weisen von Zion sind sozusagen der erste große Hintergrund gewesen, überhaupt verschwörungstheoretisch zu denken. Aber kreativ waren sie nie. Das heißt, sie bedienten sich immer auf dem Markt der Verschwörungstheorien, die gerade in dem protestantisch-puritanischen Milieu in den USA erwachsen sind. Und dieses Angebot, was auf dem Weltmarkt der Verschwörungstheorien da war, wurde dann auch gerne von der arabischen Welt aufgegriffen, teilweise auch arabisiert oder gar islamisiert, das gibt es auch. Aber es war nie, also ich kenne keine Verschwörungstheorie in der islamischen Welt, die auch verbunden ist mit 9/11, die irgendwo originell wäre. Das heißt, wo man sagen könnte, sie haben eine eigene Form der Rationalisierung, sondern diese Strategien der Tunnelrationalisierung, wie sie im Westen dann vorgenommen worden sind, die bedienen die Weltöffentlichkeit, und dazu gehört dann auch die arabische Welt.
Elisabeth Braunfeld hat vorhin gesagt, es hätte eine Möglichkeit gegeben, das Ganze eben politisch aufzuarbeiten, sich diesem Ereignis von 9/11 mit einer gewissen Rationalität zu stellen. Das Gegenteil ist passiert, und der große Dämon hieß dann eben ziemlich kurz eigentlich nach 9/11 großspurig Islam. Reinhard Schulze, wie ist diese Transformation des Islams in eine relativ friedliche, bisher auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, nicht sehr interessante Religion in dieses Terrorfeld hinein denn eigentlich passiert?
Auf der einen Seite hat das sicherlich damit zu tun, dass man nicht erwartet hatte, dass Menschen aus einem islamisch-religiösen Kontext heraus so militärisch-strategisch handeln, dass sie in der Lage sind, einen solchen Terrorakt durchzuführen, und dass sie das begründen in ihrer eigenen Tunnelrationalität mit irgendeiner Art von religiöser Selbstdeutung. Das hat man nicht erwartet, dass das passiert. Man kannte schon so Prozesse in den 90er Jahren in Nairobi, auch in Saudi-Arabien. Die Anschläge in Saudi-Arabien von 95, 96 gingen schon in die Richtung. Aber dieses große Ereignis, dass das religiösen Kontext hatte, das war eigentlich wenig zu erwarten gewesen. Und insofern ist erstmal der Westen nicht zu verdammen, dass er das religiöse Moment hier erkennt und auch als ein Moment von Gefährdung erkennt. Sondern was schwierig gewesen ist, ist natürlich, dass dann sofort eine Differenz aufgebaut wurde zwischen guter Religion und schlechter Religion. Und der Islam dann in einen Generalverdacht einer schlechten Religion, einer Bad Religion, wie es dann im Englischen in den USA hieß, geriet. Und als schlechte Religion dann in jeder Form der öffentlichen Manifestierung dann verdächtigt war. Das geht dann bis zum Minarettverbot. Also jede Form der Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit in der islamischen Tradition wird dann als negativ interpretiert. Und die Trennung zwischen Gut und Böse wurde dann eben auf den Islam projiziert. Und erst jetzt beginnt so langsam die Aufarbeitung, dass diese Art der Kategorisierung uns in eine Irre geführt hat, indem wir damit auch gleichzeitig den anderen wieder bestätigt haben. Wenn von ihnen behauptet wird, sie sind Bad Boys, Bad Guys, dann tun wir es auch und dann spielen wir diese Rolle, die uns der Westen zugeschrieben hat, aber dann mit dem Knalleffekt, den der Westen auch haben will.
Da steckt ja ein Bedarf dahinter, ein Bedürfnis, oder? Dieses Gut und Schlecht dann eben zu konstruieren. Und das heißt ja auch, wir sind die Guten, oder? Und ihr seid die Schlechten. Und das war ja auch zu spüren bis tief hinein in die amerikanische Öffentlichkeit, Elisabeth Bronfen.
Gar nicht so sehr nur, wir sind die Guten, sondern etwas, was die Amerikaner bis zu dem Punkt, und deswegen kann man auch von der Zäsur sprechen, eher so nicht empfunden haben, wir sind die Opfer. Also wir sind verletzbar. Und ich betone aber das Wort Opfer, also sind ja keine Opfer, aber verletzbar sind sie.
Und die Erfahrung, dass ungefähr 3000
Tote, es gab Opfer, ja, aber das Land an sich ist kein Opfer in dem Sinne. Ja. Es ist verletzbar, und das wurde aber zu einem Narrativ, wenn wir verletzbar sind und verletzt wurden, wenn es diese Tausenden von Toten gegeben hat, diese Zerstörung auch von einem bestimmten Selbstbild, dann haben wir das Gute auf unserer Seite. Und zwar ein moralisches Gutes, ein religiös unterfüttertes Gutes. Ich denke, bei dieser Diskussion um einen verschrobenen Blick vielleicht auch auf islamische Religion, darf man nicht vergessen, der kommt aus einem stark durch Bush religiösen Diskurs der Politik. Roosevelt hat so religiös nicht argumentiert, als 1941 Pearl Harbor bombardiert wurde. Auch Truman hat so nicht argumentiert, Eisenhower auch nicht in den 50er Jahren. Das kommt tatsächlich mit Bush in die Diskussion. Es ist nicht der erste, aber wir sehen, welche Nachwirkungen das jetzt gehabt hat, dass man sich sozusagen religiös in wie einer Art neuem Ritterfeldzug, Crusade, verstanden hat.
Also letztlich, wenn ich Ihnen zuhöre, haben wir es nach 9-11 eigentlich gar nicht mehr so sehr mit politischen Diskursen, mit analytischen Diskursen zu tun, sondern mit religiösen Diskursen auf beiden Seiten.
Lange Zeit wurde das, glaube ich, das religiöse Moment so stark betont, weil es die einzige Möglichkeit war, eine Art von Deutung herbeizuführen. Politische Interpretationen des Terrorismus erschienen praktisch nicht mehr machbar, weil keine politischen Ideologien auf der einen oder auf der anderen Seite operierten, sondern die religiöse Verbrämung des ganzen Geschehens selbst war so stark, dass letztendlich das die entscheidenden Klassifikatoren wurden. Also Religion hat dann plötzlich eine Deutungsmacht bekommen, die man der Religion in der Moderne eigentlich nie mehr zugemutet hatte oder zugetraut hatte. Und das ist natürlich etwas, was jetzt eigentlich zur Disposition steht. Und ich denke, heute nach 10 Jahren erleben wir, dass mehr und mehr Menschen diese Funktion der Religion als Deutungsstrategie in Frage stellen. Das heißt also zurücktreten jetzt, also nach 10 Jahren, nach dem 9-11, ist das nicht mehr so eindeutig, sondern man versucht schon auch in der arabischen Welt jetzt Erklärungen zu finden, die jenseits der Religion sind.
Würden Sie das für die USA auch sagen? Ist man da an einem Punkt unter Barack Obama, wo man jetzt sagt, man kann sich nach 10 Jahren diesem Ereignis 9-11 mit einer gewissen religiösen Distanz, sage ich jetzt mal, annähern?
Ich denke, was wir jetzt in den letzten Monaten besonders gesehen haben, ist die Macht, die die sogenannte Tea Party hat. Und das ist jetzt nun leider doch eine eher religiös unterfütterte Partei. Auch die Art und Weise, wie Obama immer auf seine eigene Religiosität insistiert. Das muss er möglicherweise. Möglicherweise insistiert er aber auch, weil er das wirklich glaubt. Vielleicht entscheidend noch als Veränderung nach 9/11, als Kollateralschaden, wie ich das nennen würde, dieses War on Terrors, ist die Wichtigkeit, die Medien bekommen haben, und zwar Medien nicht, in denen politische Analysen geboten werden oder wissenschaftliche Analysen, sondern in denen Meinungen präsentiert werden. Das heißt, in den letzten 10 Jahren haben wir im amerikanischen öffentlichen Raum immer mehr das Hervortreten von Meinungen gegenüber Reportage von Fakten oder Aussagen von Experten, also Expertisen bekommen. Und das führt eben zu einem Phänomen wie Fox News, wo man dann, was weiß ich, bis vor kurzem noch debattiert hat, ob Barack Obama wirklich ein Amerikaner ist oder nicht. Das heißt, hier hat eine Form von Unwissenheit, ich glaube das, Empörung, das ist meine Meinung, das ist meine Überzeugung, den öffentlichen Raum übernommen, ob das jetzt noch immer religiös unterfüttert ist, das heißt, ob man das dann noch immer im Namen Gottes oder im Namen der Bibel tut oder nicht, ist vielleicht nicht so entscheidend, als dass in den USA im Moment, wenn Sie so wollen, 10 Jahre nach 9/11, es darum ginge, wenn man jetzt optimistisch sein möchte, den öffentlichen Raum als Ort für eine Diskussion zwischen verschiedensten Personen mit verschiedenen Positionen, aber auf dem gemeinsamen Nenner eines rationalen, demokratisch orientierten politischen Diskurses zu führen. Und das ist noch nicht der Fall.
Reinhard Schulze.
Da fragt man sich natürlich schon, inwiefern jetzt diese, sagen wir mal, diese Gewinnung des öffentlichen Raumes durch Leute aus der Tea Party noch mit religiösen Traditionen verwoben ist oder nicht. In der arabischen Welt wird eher vermutet, ja, das sind im Grunde vergabte protestantische Puritaner. Die haben jetzt nicht mehr den Kreationismus im Blick, sondern sie haben jetzt die Welt im Blick. Das heißt, das Weltgeschehen wird jetzt fundamentalisiert und puritanisch wahrgenommen. Und vor denen hat man doch massiv Angst. Mhm. Wirklich Angst, weil damit eine Art von Dummheitserklärung in die Öffentlichkeit eintritt. Wenn das zu politischem Handeln wird, dann wissen die Leute auch in Kairo oder in Tunis nicht mehr so richtig, woran sie eigentlich sein werden in Zukunft in Bezug auf die amerikanische Politik.
Während eben gerade in den Straßen von Tunis und von Kairo und jetzt auch von Tripolis möglicherweise ein umgekehrter Prozess stattfindet, dass man sich nämlich von den Imamen, die bis jetzt den Ton angegeben haben, auch von anderen religiösen Führern ein Stück weit entsagt und sagt, wir machen hier eigentlich Demokratie auf der Straße, also eigentlich ein nicht mehr religiöser Diskurs, sondern ein urdemokratischer Diskurs,
ja, genau. Der die Oberhand nimmt. Ich glaube schon, das spielt eine ganz große Rolle, weil die lange Zeit in den Zeiten, wo die Staatsmacht so stark die Gesellschaft definiert und erklärt hat, so viel Dummheit auf der Straße war. Und man Tag ein, Tag aus in den Zeitungen nur noch Dummheit las, etwa in Syrien oder in Ägypten. Also das war teilweise nicht mehr zu ertragen, was man dort lesen konnte in der Öffentlichkeit. Dass man jetzt Klugheit will. Also man will jetzt genau das Gegenstück. Man will jetzt Unsicherheit, man will Klugheit, man will Unterschiedlichkeit, bloß keine Festlegung, man weiß ja nicht, was kommt, keine starken Persönlichkeiten mehr, sondern es soll alles mehr oder weniger in einer Art von Uneindeutigkeit hinauslaufen, in der man sich besser aufgehoben fühlt. Und wenn jetzt in der westlichen Politik wieder eine Politik der Eindeutigkeit gefahren wird, das heißt also, wo identifiziert wird, wer Freund, wer Feind ist und all diese Sachen, dann fühlt man sich ein bisschen zurückgestoßen und pflegt aber im Augenblick doch sehr viel stärker diese Kultur der Uneindeutigkeit.
Vielleicht muss man da dann wirklich einhaken, weil wir wollen ja doch optimistisch bleiben. Die Tea Party ist so radikal, dass sich selbst die eigenen Republikaner von ihnen abspalten. Das heißt, in Amerika findet eine andere Art, ich will es jetzt nicht Revolution nennen, aber eine Umbruch statt. Erstens mal ist deutlich geworden in den letzten Jahren, dass es wie eine Art Bürgerkrieg ist. Es gibt praktisch überhaupt keine Gespräche mehr zwischen der einen und der anderen Seite, also Republikaner und Demokraten. Die Republikaner sind in sich aber jetzt auch gespalten. Man könnte eigentlich sagen, die Dummheit, die da ganz öffentlich nach außen getragen wird, das sind ja Politiker, man staunt ja, die von sich sagen, ja, ich bin dumm und es interessiert mich nicht, ich habe einfach nur meinen Glauben. Das wird aber tatsächlich in der Öffentlichkeit ausgetragen, denn es ist ja noch ein demokratischer Raum. Und im Positiven könnte das dazu führen, dass die anderen Parteien wieder begreifen, wie wichtig es wäre, in der Öffentlichkeit genau ein differenzierteres Gespräch miteinander zu führen und nicht, was man jetzt in den letzten 2 Jahren so stark gesehen hat, zu sagen, ich bin dafür oder dagegen, nicht weil man das jetzt durchgedacht hat, sondern weil man auf der einen oder anderen politischen Seite steht.
Herr Schulze, Frau Braunfen, ganz herzlichen Dank.
9/11ers Zäsur, die Kulturwissenschaftlerin und Anglizistin Elisabeth Braunfen und der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze im Gespräch mit Christoph Keller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.